Ihr Lieben, ich probiere es nochmal.
Yeah. Ja, da bin ich, ihr Lieben. Die Schule ist bei mir inzwischen eine ganze Weile her. Okay, also relativ betrachtet. Für mich fühlen sich diese 10 Jahre seit dem Abitur, oder jetzt 11 Jahre seit dem Abitur, relativ lang an. Aber manche von euch können da vielleicht nur drüber lachen. Trotzdem, auch wenn es nur 10 Jahre oder vielleicht auch schon ganze 10 Jahre sind, erinnere ich mich natürlich nicht mehr an jede einzelne Schulstunde, an jedes einzelne Thema, an jeden einzelnen Lernstoff. Aber in der Vorbereitung auf diese Predigt musste ich mich dann an eine Musikstunde tatsächlich erinnern, aus der Oberstufe, die ja, mir dann doch sehr in Erinnerung geblieben ist. Es ging thematisch darum, welchen Einfluss Musik auf uns Menschen hat. Also zum Beispiel, welche Gefühle Musik so alles auslösen kann. Dazu wurde uns dann ein Text vorgelegt von Clemens von Alexandria. Interessant für eine Musikstunde. Das war dann nämlich mein erster Berührungspunkt mit den sogenannten Kirchenvätern. Denn dieser Clemens war ein sehr bedeutender frühchristlicher Philosoph aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Also wirklich ziemlich früh. Und der hat eine ganze Menge geschrieben. Unter anderem eben auch über Musik. Primär darüber, welche Musik bzw. welche Musikinstrumente er denn so gar nicht mag. Wovon er nämlich wirklich kein großer Fan war, sind Partys mit ausgelassener Musik und verschiedenen Instrumenten. Das stifte nämlich nur zu Dummheiten an. Ein besonders großes Problem hatte er mit Pfeifen und Flöten. Die sind für ihn nämlich eher was für Tiere als für Menschen, weil sie wohl von Hirten und Jägern benutzt werden, um ihre Tiere zur Paarung zu motivieren. Und ganz Ähnliches beobachtet er eben auch auf den ausgelassenen Hochzeitsfeiern seiner Umwelt. Das einzige Musikinstrument, das Clemens für halbwegs annehmbar hält, ist die Leier, weil König David die ja auch gespielt hat. Naja. Als ich das in der 12. Klasse also so gelesen habe, sind mir natürlich direkt eine ganze Menge Argumente eingefallen, die gegen diese Haltung sprechen. Schließlich steht ja auch in den Psalmen, dass wir Gott mit ganz verschiedenen Instrumenten loben sollen. Harfe, Zimbel, Posaune und Co. sind für Clemens aber nur Bilder und Metaphern, die für unseren Mund, unsere Zunge und unseren Körper stehen. Also doch lieber a cappella im Gottesdienst als instrumental. So. Ihr merkt, ich störe mich da so ein bisschen dran, was der gute Clemens da vor knapp 1900 Jahren geschrieben hat. Und ich bin ziemlich glücklich darüber, dass wir da nicht stehen geblieben sind und sowohl in Gottesdiensten als auch auf Partys Musik, die auf ganz verschiedenen Instrumenten gespielt wird, genießen dürfen. Aber diese pauschale Ablehnung von bestimmten Dingen steht, wie ich finde, symptomatisch für etwas, was ja den christlichen Gemeinden und Kirchen im Laufe der Geschichte immer wieder mal passiert ist. Ein Fehler, immer unter dem Vorwand, dass man nicht so sein möchte wie die böse Welt da draußen. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, schreibt Paulus. Und was daraus wird, ist häufig einfach nur eine Liste mit selbst auferlegten Geboten oder eher Verboten, die sich je nach Jahrzehnt immer mal wieder ein bisschen verändert. Vielleicht kennt ihr viele dieser Gebote ja auch noch, wenn ihr in Gemeinde aufgewachsen seid. Wer das Bein zum Tanze hebt, dem wird es im Himmel abgesägt, ist also ein sehr baptistischer Spruch aus dem letzten Jahrhundert. Kartenspiele verboten, man darf nicht ins Kino gehen, kein Alkohol, keine Rockmusik, kein Fernseher, beziehungsweise man hatte ja schon einen Fernseher, bloß halt in einem Schrank, wo man die Türen schließen kann, wenn Gemeindebesuch vorbeikommt. Kein Schlagzeug im Gottesdienst, kein Harry Potter und natürlich nicht zu vergessen, auch eine Sexualmoral, die sich genauso nur auf eine Liste von konkreten Verboten beschränkt. Ich finde, damit hat es sich Gemeinde häufig viel zu leicht gemacht. Anstelle wirklich mal darüber nachzudenken, woran denn der Unterschied zwischen dem Zusammenleben in der Gemeinde und der Gesamtgesellschaft besteht, schnappt man sich einfach ein paar kulturelle Aspekte, die man irgendwie als unanständig betrachtet. Und schon hat man einen simplen Kriterienkatalog, an dem man ablesen kann, wer drin und wer draußen ist. Unser heutiger Predigttext macht es sich dann nicht so leicht, sondern zeichnet ein Bild von einem ganz anderen Modell des Zusammenlebens. Ich lese aus der Apostelgeschichte, die Kapitel 4, die Verse 32 bis 37. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus, der Herr, auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen in einem reichen Maß spürbar. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das bedeutet Sohn des Trosts. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte. Den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Ihr Lieben, ich kann euch direkt beruhigen. Ihr werdet heute nicht aus diesem Gottesdienst herausgehen mit dem Appell, dass ihr euer ganzes Hab und Gut verkaufen sollt, damit wir alles zusammenlegen und hier in diesem Haus gemeinsam wohnen, wie in einer Kommune. Davor braucht ihr also keine Angst haben. Der Titel, den ich dieser Predigt gegeben habe, ist, wie Fabian schon gesagt hat, Utopie oder Wirklichkeit. Das liegt daran, dass die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diesen Text gelesen habe, war, ob das denn wirklich so gehen kann. Ob das denn so stimmen kann? Geht das überhaupt, dass eine Gruppe von Menschen dazu bereit ist, alles, was sie haben, aufzugeben, um ganz und gar füreinander da zu sein? Das wirkt ganz schön utopisch. Wie eine perfekte Welt, die so zumindest in unserer Welt und Gesellschaft kaum oder gar nicht möglich zu sein scheint. Mir fallen ein paar Beispiele ein für ähnliche Modelle, in denen Menschen ihr Zusammenleben auf eine ähnliche Weise gestalten. Manche Kibbuzim oder Kommunen und natürlich das Leben von Mönchen oder Nonnen in Klöstern. Aber all das war ja nie etwas für jeden Menschen. Im Mittelalter wurde das Mönchtum teilweise so verstanden, dass es eigentlich nur etwas für, ich sag mal, Superchristen oder Superchristen ist, Mönch zu werden. Oder für Superchristinnen als Nonne zu leben. Ihre Aufgabe war es, auf eine ganz besondere Weise das Leben von Jesus nachzuahmen. Und dafür wurden sie von der Allgemeinheit auch subventioniert. Aber es war nie das Ideal, dass am besten alle Menschen so leben sollten. Vielmehr verhält es sich ja mit dieser Gütergemeinschaft, vielleicht verhält es sich ja mit dieser Gütergemeinschaft der ersten Gemeinde, so wird diese Lebensform häufig genannt, ganz ähnlich. Und trotzdem glaube ich, dass wir eine ganze Menge von ihnen lernen können. Also, erstmal zurück zu unserer allerersten Gemeinde in Jerusalem. Denn um die geht es in diesem Predigttext. Das war die Gemeinde, die sich um die Apostel und Jünger von Jesus herum gebildet hatte. Diese ersten Christinnen und Christen lebten in der Erwartung, dass Jesus schon sehr bald wiederkommen würde. Wir bekennen ja das Gleiche, dass Jesus bald kommt, bloß dass sich dieses bald schon über fast 2000 Jahre erstreckt. Und damit haben die Jerusalemer wirklich nicht gerechnet, sondern eher so mit Wochen, Monaten, vielleicht ein paar Jahren. Wenn du also davon ausgehst, dass in kürzester Zeit eine so massive Veränderung nicht nur deines eigenen Lebens, sondern der gesamten Welt passieren wird, dann verändert das doch alles. Natürlich brauchst du dann nicht mehr deiner normalen Arbeit nachgehen, wenn du genug angespart hast, um erstmal über die Runden zu kommen. Warum sollte man es dann nicht wagen, das Ideal der Nächstenliebe auf eine so radikale Art und Weise zu leben? Denn das Risiko ist ja relativ gering, wenn Jesus eh bald wiederkommt. Mit ihrer Gütergemeinschaft haben die ersten Christen einen Versuch unternommen, ganz anders zu leben, als es unter den Bedingungen, die ihre Umwelt und ihre Gesellschaft ihnen vorgibt, eigentlich möglich ist. Und damit haben sie zumindest für eine Zeit lang ein Leben ermöglicht, das vielleicht schon so etwas wie ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende Leben unter der Herrschaft von Jesus bietet, in dem niemand irgendeine Not leidet, sondern alle gut versorgt sind. auf mich persönlich wirkt dieses konkrete Beispiel dieser Gemeinde vielleicht ein bisschen wie ein übereifriges Endzeit-Feeling. Aber was soll ich sagen? Ein bisschen von diesem Vorgeschmack, also das wünsche ich mir doch auch. Ich wünsche mir das in meinem Leben, sowohl in meinem persönlichen als auch hier in der Gemeinde, etwas davon spürbar ist, dass ich auf diese neue kommende Welt glaube. Ich wünsche mir, dass Menschen mir ansehen und mir glauben, dass ich glaube, was ich glaube. Und dazu reichen Tattoos oder eine Kreuzkette oder ein T-Shirt mit einem christlichen Spruch drauf wahrscheinlich eher nicht aus. Das wären so die Beispiele so für meine Generation. Für andere Generationen wäre das dann vielleicht der Bibelvers im WhatsApp-Status oder so. Und auch irgendwelche selbst auferlegten Verbote, wie die am Anfang der Predigt, die ich da kurz erwähnt hatte, würde ich jetzt nicht gerade als authentisches Christuszeugnis bezeichnen. Bevor wir dieses Thema und den Text weiter vertiefen, will ich euch kurz einmal das Ende der Geschichte von der Gütergemeinschaft erzählen. Denn dieser Versuch eines Zusammenlebens, in dem alle alles gemeinsam haben, ging auf Dauer vermutlich nicht gut. Zunächst hat es wohl ganz gut geklappt, als Gemeinschaft von den Verkaufserlösen der Häuser und Äcker zu leben. Aber irgendwann ging das Geld zur Neige und von einem Zuverdienst lesen wir erstmal nichts. Wovon wir aber doch lesen bei Paulus ist, dass er in vielen anderen Gemeinden unterwegs war und Geld gesammelt hat für die armen Geschwister in Jerusalem. Das hat wohl sonst nicht gereicht. Wie lange es genau geklappt hat, wissen wir nicht, aber wir haben schon irgendwie sowas wie ein spätmöglichstes Datum, bis wann diese Jerusalemer Gemeinde zumindest in ihrer ersten Form bestehen konnte. Denn in den späten 60er Jahren des ersten Jahrhunderts kam es dann zum Krieg. Dieser sogenannte jüdische Krieg fand im Jahr 70 seinen Höhepunkt damit, dass Rom die Stadt Jerusalem eroberte und den Tempel zerstörte. Hier verlaufen sich dann erstmal die Spuren der Urgemeinde. Manche schreiben, dass ein Großteil von ihnen wahrscheinlich vor dem Krieg geflohen ist, aber möglicherweise hat sie sich auch in den Trümmern der Stadt neu gegründet. Also erstmal kein Happy End. Und trotzdem ein Vorbild für uns. Der für mich wichtigste Satz in unserem Predigttext steht direkt ganz am Anfang. Ich lese hier den Vers 32, die erste Hälfte davon nochmal vor. Da steht, die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Besonders das Herz steht in der biblischen Sprache nicht nur, so wie in einem westlich-kulturellen Denken, für Gefühle, sondern für das Denken. Für das Wollen, für das Planen, für das Urteilen. Das Herz will, was das Herz will, könnte man sagen. Und damit meinen, dass unser Herz bestimmt, worauf wir uns ausrichten, wo wir hinwollen, wohin wir streben. Wenn Lukas also davon schreibt, dass die Urgemeinde ein Herz und eine Seele ist, dann meint er damit, dass sie das Gleiche wollen, dass sie das gleiche Ziel haben und auf das Gleiche ausgerichtet sind. Ich kann es selbst nicht besser ausdrücken, darum erlaubt mir bitte ein Zitat aus Roland Gebauers Kommentar zur Apostelgeschichte. Alle Gläubigen der ersten Gemeinde waren im Innersten ihres Wesens so auf Jesus und sein Heil ausgerichtet und davon geprägt, dass dies nicht ohne Auswirkungen auf ihr gemeinsames Leben bleiben konnte. Wow! Darin liegt also der Unterschied zwischen Gemeinde und Welt. Darin, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, eine gemeinsame Ausrichtung und eine gemeinsame Prägung in Christus, die uns dazu anstiftet, anders zu handeln, als man das vielleicht erwarten würde. In ihrem Wunsch, Jesus nachzufolgen und sich auf das liebevolle Wesen Gottes auszurichten, war es für die frühe Gemeinde also selbstverständlich, dass sie das, was sie haben, miteinander teilen und füreinander einsetzen. Wie sieht das bei uns aus? Kann man an unseren, an meinem, an deinem Handeln erkennen, dass oder ob wir ein Herz und eine Seele sind oder etwa nicht? Gehen wir miteinander um? Gehen wir anders miteinander um, als es unsere Gesellschaft eigentlich voraussetzt? Oder auch nicht? Sind wir in der Lage, unsere eigenen Wünsche, hinten anzustellen und stattdessen die Bedürfnisse unserer Mitmenschen in den Blick zu nehmen oder auch nicht? Sind wir bereit zu vergeben? Sind wir bereit, für Menschen einzustehen, denen Ungerechtigkeit widerfährt? Ich stelle diese ein bisschen rhetorischen Fragen auf eine Weise, die irgendwie ein Nein voraussetzt. Das mache ich einmal, weil ich mich selbst kenne und weiß, dass mir vieles davon auch häufig sehr schwer fällt. Und weil ich eben schon den Eindruck habe, dass sich Christinnen und Christen in diesen Punkten sich häufig doch ganz ähnlich verhalten wie die Gesamtgesellschaft. Aber ich weiß auch, dass es eben nicht immer ein Nein ist. Manchmal sehen wir selbst vielleicht nicht, wo wir einen Unterschied machen. Wir müssen erst auf besondere Dinge aufmerksam gemacht werden, die für uns schon selbstverständlich geworden sind. Dafür fallen mir hier bei uns und auch anderswo viele Beispiele ein. Und das ist wirklich schön. Aber ich merke schon, dass das alles gar nicht mal so leicht ist. Und definitiv viel komplizierter ist, als einfach nur eine Liste von du sollst nicht oder du darfst nicht zu erfüllen, die man auch wunderbar nicht nur sich selbst, sondern eben auch anderen aufzwingen kann. Es wird uns nicht immer gelingen, denn die ganze Geschichte der Kirche, angefangen von der Urgemeinde in Jerusalem bis zu uns heute, ist eine Geschichte des menschlichen Scheiterns. Wir schaffen es nicht von alleine und doch sollen wir nicht müde werden, es zu probieren. Und auch darin kann uns die Urgemeinde ein Vorbild sein. Ich lese nochmal jetzt den Vers 33 aus Apostelgeschichte 4. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus der Herr auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen in einem reichen Maß spürbar. Gottes Gnade war unter ihnen im reichen Maß spürbar. Diese große Gnade Gottes ist wirksam unter uns. Sie gilt uns immer da, wo wir scheitern, wo wir unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden, egal ob zum ersten, zum zehnten oder zum tausendsten Mal. Und diese Gnade ist es doch, die es uns erlaubt, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen, beieinander zu bleiben und es nochmal zu probieren. Die Gnade Gottes wird da spürbar, wo wir gnädig mit uns und anderen sind, wo Fehler nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern verarbeitet werden. Also lasst es uns doch immer wieder versuchen, Menschen einen Vorgeschmack auf das Reich Gottes zu ermöglichen, einen Unterschied zu machen zu den toxischen Mustern und Gesetzmäßigkeiten dieser Welt und so mit großer Kraft, wie die Apostel, als Zeugen für den auferstandenen Christus aufzutreten. Es wird uns nicht immer gelingen. Darum seid gnädig mit euch selbst und mit anderen, denn Gott ist es schon längst. Amen.